Ja, schönen guten Abend. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Ich habe mal, vor ein paar Jahren war das gewesen, habe ich im ehemaligen Ostteil Deutschlands gesprochen. Und nach so einem Abend bin ich dann noch zum Getränkestand gegangen und die Frau, die Getränke verkauft hat, die hat mal gesagt, was für schöne Frisur ich habe. Und das wusste ich auch, wie schön die ist. Und ich dachte so, wie die Frau spricht, die will jetzt nicht bloß so meine schöne Frisur, die will irgendwas anderes, die Frau. Und dann habe ich sie so angeguckt und fragte, was machen Sie eigentlich sonst so im Leben? Außer Coca-Cola verkaufen und sonstige Sachen. Ne? Und dann sagt die Frau zu mir, sie singt im Kirchenchor. Und dann sagte ich zu ihr, wissen Sie was, ich glaube, eines Tages werden wir mehr Menschen in der Hölle sein, die im Kirchenchor gesungen haben, als das muss glauben. Und dann schaut die Frau mich an und bricht in Tränen aus. Und sagt, und das ist mein Problem. Sie hat viel wie Gott gemacht, für Gott gemacht. Also sie hat nie verstanden, wer er eigentlich wirklich ist. Und weil sie es nicht verstanden hat, wer er eigentlich wirklich ist, hat sein Leben gelebt wie die Axt im Walde. War eine stadtbekannte Frau gewesen. Ich gehe nicht darauf ein, auf das, was alles so im Leben war. Aber die Menschen, die mit ihr im Kirchenchor sangen, die wussten das. Und keiner hat sie gesagt, warum? Weil sie so eine schöne Stimme hatte. Schöne Stimme für Gott. Und das, was wir heute Nachmittag auch hören, wisst ihr, die Menschen, die in der Hölle sind, das werden eigentlich nur gute Menschen sein. Es wird niemand in der Hölle sein, der wird sagen, Mensch, ey, ich habe eigentlich schon immer dran gedacht, dass ich in der Hölle lande. Die dort sein werden, das werden alles Menschen sein, die sagen, das können gar nicht verstehen, wie ich hierher kam. Das habe ich doch nicht verdient. Das ist das Problem, ich habe so viel gemacht und ich habe echt auch versucht, ein guter Mensch zu sein und auch versucht, die 10 Gebote einzuhalten, aber ist ja klar, wer kann das schon? Ist doch so, oder? Du hast auch schon mal gelogen. Ja, habe auch schon mal gelogen. Neigst du immer noch zur Lüge? Ja, ich neige immer noch zur Lüge. Also, was soll's? Was macht's denn so anders? Im Leben. Und das, was wir auch gehört haben, auch die Verse schon aus dem Römerbrief, wisst ihr, sind interessante Verse. Und in Römerbrief Kapitel 5 stehen Verse ab Vers 1 und es steht, das schrieb der Apostel Paulus. Mann, klar, ne, für uns alles so bekannt, Leute. Es ist unglaublich bekannt. Ich habe oben mal geguckt, so in der Kinderstunde, ihr habt die Räume so schön eingeräumt. Und die Flanellbilder, die sind auch ganz, ganz toll so in ihren Schubfächern drin. Und es zeigt mir was auch über die Art und Weise auch in der Gemeinde, auch wie gelehrt wird. Und da ist eine gewisse Systematik drin. Und da stehen dann die Lieder und die Lieder, die kennen wir auch alle. Wisst ihr, und unser Problem manchmal, ihr lieben Leute, ist, dass wir unglaublich religiös sind. Nicht, dass das verkehrt ist jetzt. Es ist super, wenn man gute Lehre hat. Aber manchmal bleibt es bei uns Menschen in der Religion stecken. Und da ist manchmal nicht das da, von dem der Paulus schrieb. Und der Paulus war ja auch so ein Mann, der ist ja erzogen worden mit all diesen Geschichten. Und der Paulus war ein Mann, der bis zu seinem 13. Lebensjahr konnte der die ganzen 5 Bücher Mose auswendig. Und wahrscheinlich, Leute schätzen, dass er entweder im Alter von 5 oder 10 Jahren dann nach Jerusalem kam, aus Tarsus, nach Jerusalem kam und dort dann das Gesetz studiert hat. Und der Apostel Paulus war ein Mann, ihr Lieben, der hat in diesen Schriftrollen, konnte der eine Nadel durchstecken und er konnte dir ganz genau sagen, durch welche Buchstaben oder Schriftzeichen im Hebräisch die Nadel durchging. So genau hat er die Schrift gekannt. Der kannte alles. Was er nicht kannte, war diese lebendige Hoffnung in Christus. Der hat dafür gearbeitet, ein gerechtes Leben zu leben. Irgendwie try hard. Versuch so gut wie möglich. Das wird schon irgendwie hinhauen. Wir haben einen jungen Mann bei uns am Bodenseehof und der kommt aus Norddeutschland, arbeitet bei uns mit Und der hat einen Berg an Problemen in seinem Leben gehabt. Und vielleicht hat er es immer noch. Und ich sah den mal umziehen. Der kam aus einer guten Gemeinde, aus einer großen Gemeinde, theologisch einwandfrei. Und ich sah ihn umziehen von der Kellerwohnung von uns oben ins Obergeschoss. Und ich sah ihn so umziehen und er trug 3 schwere Kartons so hintereinander. Und als er den dritten trug, da war es, und es war warm draußen, er hat geschwitzt, da habe ich ihn gefragt, was trägst du da eigentlich? Und er sagte, das kann ich ganz öffentlich sagen, ne, weil das würde er auch sagen, wenn er hier wäre. Sagte, ah, das sind alles Kommentare, Heinz, und alles so theologische Bücher, die habe ich alle gelesen. Und habe ich ihn so angeschaut und sagte, Religion ist schon schwer, oder? Und er sagte zu mir, weißt du, ehrlich gesagt, ich habe von dem ganzen Zeug die Schnauze voll. Er hat es noch ein bisschen härter ausgedrückt. Aber ehrlich gesagt, ich habe so die Schnauze voll von dem. Ich habe das alles gelesen. Ich habe alles gelesen. Und es ist nichts da. Ein anderer, als ich auch in Norddeutschland in einer Gemeinde gesprochen habe, sagte der mir, du, hey, ich lade mir immer die Predigten runter von euch Fackelträgern. Habe auch vom Hans-Peter Reuer runtergeladen von dir und die höre ich dann immer in der Badewanne. Und da habe ich zu ihm gesagt, ist er stark und was bringt es so im Leben? 2, Hand aufs Herz. Und seine Frau saß daneben und sie hat die Antwort gegeben, so ist es so manchmal, also für die, die noch nicht verheiratet sind, ne? Passt auf, die Frauen geben manchmal ganz schnelle Antworten. Kannst du rote Backen bekommen. Und ich sagte ganz ehrlich gesagt, nichts. Nichts bringt es. Und dann sagte ich ihm, hey, wenn ich den Hans-Peter wieder treffe, und wir treffen uns so öfters, sage ich, du und ich, Hans-Peter, wir sind Badewannenprediger geworden. Das hört sich so gut an. Setze ich es auf und höre es in meine Badewanne. Und es ist nett, ihr Lieben. Spurgeon, der große Prediger, von dem hier vorne so ein Spruch geklebt wurde, also könnte nachher mal kommen, der sagte mal auf die Antwort, dass eine Frau sagte zu ihm, ja, ich habe welche gefunden, die haben sich alle bei Ihnen bekehrt, Herr Spurgeon. Und er sagte, das ist mir so egal. Zeigen Sie mir lieber Menschen, die sich bei Jesus bekehrt haben. Weil das sind Menschen, die werden verändert. Das sind Menschen, die wirklich raus aus der Krise sind. Das sind Menschen, die haben lebendige Hoffnung, ihr Lieben. Das sind Menschen, denen ihr Leben taugt was in den Händen Gottes. Das sind Menschen, die haben diese Hoffnung, die Adam und Eva hatten. Ganz am Anfang. Das ist das Problem der Menschheit. Die hatten diese Gegenwart Gottes in ihrem Leben, wisst ihr? Das war nicht, dass sie nach ihrer Nase nach und ihren Ohren nach und so wie Gott aussahen. Also denkt nicht, dass du in den Spiegel schaust und plötzlich siehst, sagst du, so sieht Gott aus. Nee, sie waren in ihren Wesenszügen Gott gleich. Und diese Wesenszüge, die waren gerecht, absolute Gerechtigkeit, keine Selbstgerechtigkeit, sondern absolute Gerechtigkeit. Absolute Freude, absoluter Frieden, absolute Liebe und Reinheit. Das sind die Wesenszüge Gottes. Und da können wir noch ein bisschen weitermachen. Und es war ihr Leben, wisst ihr, wenn wir Adam und Eva gefragt hätten, was könnt ihr, habt ihr Hoffnung? Die hätten gar nicht mehr gewusst, was das Wort eigentlich bedeutet. Wisst ihr, wenn du sie gefragt hättest, hey Adam, hey alter Kumpel, hey, Mann, oh Mann, du, hast du schon irgendwie immer ein bisschen Freude empfunden, so mit deiner Evalein? Dann hätte er gesagt, ich weiß gar nicht, was du meinst. Adam, liebst du die Eva? Die Welt ist ungerecht, Adam. Wisst ihr, der kannte das gar nicht, die Unterschiede, weil er in dem lebte. Das war sein Sein. Das war seine Welt, das war die Existenz Gottes in seinem Leben. Gottes Atem. Reingeblasen in diesen Menschen und dann lebten sie und das war die Gegenwart Gottes. Und das ist das Problem der Menschheit, ihr Lieben. Und es ging verloren durch den Sündenfall. Die Wesensgleichheit Gottes ging verloren. Das hat der Mensch verloren. Und weil das verloren ging, ging somit auch gleichzeitig lebendige Hoffnung verloren. Der Sinn des Lebens ging verloren. Das ist das Problem der Menschheit, ihr Lieben. Und das war nicht der Sinn für Religiosität, weil der Teufel, der ist unglaublich religiös. Wow, ist der religiös. Die Bibel sagt, selbst die Teufel glauben, dass es einen Gott gibt. Also ist auch nicht sein Problem. Wenn du sagst, gibt es einen Gott? Wisst ihr, der Atheismus ist eigentlich gar nicht so die Gefahr. Es ist eher die Religiosität von Menschen. Dieses religiöse Vokabular, das Menschen so können und sich angelernt haben. Ein junges Mädchen, junge Frau, 16 Jahre, kam zu uns zum Bodenseehof, hat sich taufen lassen, vorher in eine Gemeinde. Und dann hat sie mit mir gesprochen und an dem Abend sagt sie, Heinz, ich glaube gar nicht mehr, dass es Jesus gibt. Und dann sage ich, das kann ja nicht sein, oder du hast sie doch jetzt taufen lassen in der Gemeinde. Ich meine, da musst du ja ein Zeugnis sagen. Also das ist nur ein bisschen härter, als wenn du so getauft wurdest, wie ich am Anfang getauft wurde. Ich musste noch nichts sagen, ich konnte auch nichts sagen. Aber da musst du dann so sozusagen deinen Glauben bekennen. Und dann fragte ich sie, wie hast du das eigentlich gemacht? Und sagt sie, du, ich war bei ein paar Taufen dabei gewesen und habe mir einfach mal so Sachen zusammengepickt, was ich so sage. Und das habe ich dann zum Besten gegeben. Ihr Problem war, wisst ihr, sie konnte es alles formulieren. Aber es war nicht da, ihr Lieben. Und das, was drin ist, das kommt raus. Und es wird ein Leben prägen. Und da brauche ich auch keine klugen menschlichen Sprüche, ihr Lieben. Das sagt der Herr Jesus schon. Was im Herzen drin ist, das kommt raus eines Tages. Und wenn keine lebendige Hoffnung drin ist, dann kommt nur Tod raus. Und das ist, was diese Welt sieht. Und das, was Menschen dann sehen, wenn sie am Grab stehen und nur noch hoffnungslos weinen können, weil keine Hoffnung da ist. Es ist keine Hoffnung da. Und es ist dann dieser Kampf mit mir selbst und ich könnte und ich würde, weil keine Hoffnung da ist. Keine Hoffnung auf, dass irgendwas da ist in meinem Leben, das das verändert. Und der Apostel Paulus schrieb, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Das war der Urzustand, ihr Lieben, Adam und Eva. Frieden mit Gott. Friede. Das heißt, eine Sache, die in Unordnung war, die ist zurechtgebracht worden. Das heißt eigentlich das Wort Friede. Es kam Ordnung. Das ist das Wesen Jesu. Wenn Gottes Geist in dein Leben kommt, dann ist Friede, dann ist Ordnung. Ordnung in deine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ordnung in deine Schau über den lebendigen Gott. Ordnung in deine Schau über dich selbst. Und im Herzen macht sich die Dankbarkeit breit. Danke, dass du mich gerettet hast. Dass du mich mit dir selbst versöhnt hast. Ich habe mich ja nicht mit dir versöhnt. Das ist Religion, ihr Lieben. Wenn ich versuche, so gut wie möglich zu leben, dass ich mich mit Gott versöhnen kann. Und der Paulus schreibt weiter, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Vielleicht erinnert ihr euch das an heute Morgen, wenn die jungen Menschen fragen, was habe ich denn jetzt davon, von diesem Leben mit Jesus? Jetzt. Der Paulus würde sagen, klar, ist ein bisschen old-fashioned, aber der wird so ausdrücken, würde sagen, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Weißt du, ich habe diese feste Gewissheit in meinem Herzen, was auch immer kommt, in diesem Leben, zu was ich auch immer noch fähig sein möchte im Leben, der lebendige Gott hat seine Hand auf meinem Leben. Und er hat sich mit mir versöhnt durch das Blut von Jesus Christus. Und weil es so ist, gehöre ich ihm auf Zeit und Ewigkeit. Mein größtes Problem ist geklärt. Meine Friedlosigkeit, mein Chaos, in dem ich mich befand, in der Beziehung mit dem lebendigen Gott, es ist geklärt. Und es ist gut. Und es ist nicht bloß so eine vage Hoffnung, ich hoffe mal, dass es reicht und das wird schon irgendwie werden und wenn es einen Gott gibt, dann wird er schon zufrieden sein mit meinem Leben. Habe ja auch keine Ameise was zuleide getan und habe auch echt geholfen, die Stühle zu stellen und die Bücher auszulegen, brauchen wir heute gar nicht mehr. Dafür habe ich den Computer immer eingeschaltet und ausgeschaltet und habe das alles gemacht. Und es würde schon irgendwie reichen dann. Um das geht es gar nicht, versteht ihr? Und um das musste der Paulus verstehen lernen. Und das kann man nicht verstehen, wenn man keine Offenbarung durch den Heiligen Geist bekommt. Kann man es nicht verstehen. Es ist unmöglich. Wer versteht sowas schon? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Also alles, was in meinem Leben jetzt geschieht, sagte Paulus, weiß ich, seitdem ich gerechtfertigt wurde durch das Blut Jesu, macht alles Sinn. Dieses Chaos, meine Krisen, können wir jetzt da reinpacken im Leben, die machen alle plötzlich Sinn, weil die verändern mich, die bringen mich mehr und mehr in die Nähe des lebendigen Gottes. Preis Gott. Preis Gott. Das ist nicht so ein blankes Chaos, undurchdachtes und dass ich der bloßen Willkür von irgendwem ausgesetzt bin. Nein, sondern er sagt, die Bedrängnisse, die bewirken standhaftes Ausharren und das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos, das heißt unfähig waren, den Willen Gottes zu tun, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Das ist die Botschaft, die ich verkündige in diese Welt, sagt der Apostel Paulus. Mit anderen Worten schreibt er auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, schreibt er davon und sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt und unsere Botschaft ist, lasst euch versöhnen mit Gott, ihr Lieben. Meine Botschaft ist nicht Moral, hört das Rauchen auf, trink kein Whisky mehr, Jack Daniels und guck keine Pornos mehr und was weiß ich, surf nicht im Internet, könntest du das Bein dabei brechen und was weiß ich. Wisst ihr, um das geht's gar nicht. Das ist nicht unsere Botschaft, sagte Paulus. Die Botschaft ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieses Religion, versucht es alles abzulegen, versucht es zu bekämpfen. So gut wie es geht, armer Sünder, und dann komm wieder angekrochen. Und ich spreche dir wieder Vergebung zu. Sondern um was es hier geht, ist, lasst euch versöhnen mit Gott, dass in euch die Fähigkeit wiederkommt, dass ein gottgemäßes Leben gelebt werden kann. Weil das ist deine Krise, das ist die Krise der Menschheit, ihr Leben. Die Grünen, ich sage es jetzt mal platt, weil du es angesagt hast, versuchen nicht alle, okay, aber manche davon, aber auch in anderen Parteien, aber nehmen wir jetzt mal Grün, das ist eine schöne Farbe, ne? Hoffnung, und die versuchen natürlich die Schöpfung, könnte jeder Christ einstimmen, stimmt. Aber grundsätzlich um das geht's gar nicht. Das geschieht, wisst ihr, das kommt aus dem Wesen Jesu heraus, dass du sagst, das will ich will gar nichts kaputt machen. Ist mir zuwider, meine Reifen über die Brüstung zu schmeißen. Ist mir zuwider, mein Fernsehen einfach so zu entsorgen. Das tue ich nicht mehr. Weil in mir das Wesen Gottes ist. Und der sagt, ich will das nicht. Ich habe keinen Gefallen daran. Ich will doch nicht das verunstalten, was ich schön gemacht habe. Wisst ihr, plötzlich ist das Wesen dessen in uns, der das alles geschaffen hat. Der deinen Nächsten geschaffen hat. Der dann dafür sorgt eben, das Wesen Gottes in uns plötzlich sorgt sich um unseren Nächsten. Das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes in uns, weil der Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Das ist ein Ausdruck der Wiedergeburt durch Jesus Christus, ihr Lieben. Wenn diese Liebe Christi plötzlich in unseren Herzen ist, da kannst du gar nichts dafür, das ist einfach da. Das geschah durch diesen Punkt der Wiedergeburt, in dem ich erkennen durfte, was geschah da eigentlich am Kreuz von Golgatha. Was bedeutet es eigentlich, dass der Schuldschein, der gegen uns stand, Kolosser 2, Vers 14, dass der ans Kreuz geheftet wurde. Was bedeutet es, dass am Kreuz jemand hing, der ohne Ansehen mehr war? Und was bedeutet es, dass am Kreuz jemand hing, ihr Lieben, den sein Leib aufgeschlitzt war mit den Peitschenhieben der römischen Soldaten, in denen ihre Peitschen zum Teil Sicheln eingewoben waren? Und die haben in den Leib reingeschlagen und haben es wieder rausgezogen, die Soldaten. Und es hat ihnen Spaß gemacht. Erbärmlichste Schmerzen. Ein Theologe aus Freiburg schrieb, nicht mal dieser Film Passion Christi kann uns wirklich widerspiegeln, was da tatsächlich geschah am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha, ihr Lieben, hing nur noch ein Fleischklumpen. Da hing nicht ein muskulöser Torso. Da hing nur noch ein Fleischklumpen. Das ist dort geschehen. Und das kann man nicht verstehen. Und das tat Gott für mich. Das tat er für mich. Und vielleicht habt ihr das alles schon mal gehört, auch vom Grafen von Zinzendorf, als er da in Hannover war, in der Bibel, in der Galerie, und da hing so dieses Bild der Kreuzigung Jesu, und da wird über sein Leben berichtet, stand er vor dem Bild und da stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das steht an dem Bild gar nicht. Das steht gar nicht dort. Das haben Menschen auch wieder in unseren religiösen Vorstellungen, das hat Gott für mich getan, jetzt muss doch ich was für Gott machen. Das stand nur, und es steht nur bis heute, steht an dem Bild, das tat ich für dich. Ich habe dich versöhnt mit mir. Und durch diese Versöhnungstat, wenn du das verstehen darfst, durch den Heiligen Geist und dieser Geist Gottes in dir ist, der wirkt dieses Wesen, die Wesenszüge Jesu in deinem Leben, eben das, was wir da angesprochen haben, der will nicht die Ehe brechen, Jesus, ihr Lieben. Jesus will sich nicht voll saufen. Jesus will keine Drogen nehmen. Jesus möchte keinen Pornofilm anschauen. Jesus will seinen Nächsten nicht fertig machen. Und jetzt gebe ich dir noch eine drauf. Wir werden schon sehen. Wisst ihr, das ist das Wesen, von dem der Paulus hier schreibt. Plötzlich wird unser Leben brauchbar. Das war vorher unbrauchbar und plötzlich wird es brauchbar. Durch diese Aussagen natürlich aus Römer 3 eben, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist eigentlich das, was du haben solltest, sagt Gott. Wisst ihr, ich will nicht in deinem Leben, du kannst, wenn später das Gericht aufgebaut wird und so eine Frau dann oder ein Mann vor Thron Gottes erscheint und sagt, ich habe die Lieder sogar noch alle auswendig gelernt, Jesus. Und er sagt, Jesus, das wollte ich doch gar nicht. Du hast über die Herrlichkeit Gottes gesungen, ohne sie überhaupt in deinem Leben zu haben. Ich hätte so gern gewollt, dir diese Herrlichkeit zurückzugeben, weil dieses Wesen, das dir zeigt, dass dein Verhalten verkehrt ist. Und dir das nicht nur aufzeigt, um dich kaputt zu machen, sondern dir das aufzeigt, um dich mehr und mehr in meine Arme zu treiben. An die Quelle dessen, der das Leben ist. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und nicht aufgrund dessen, was ich auch immer alles zu leisten habe in dieser Welt. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und um das geht's, ihr Leben. Um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor gestehen waren. Um das geht's. Und es ist eine interessante Story im Neuen Testament noch über einen Mann, der das erlebt hat, das ist der Kerkermeister zu Philippi. Und der Apostel Paulus und Silas, die kamen ins Gefängnis und dann in dem Gefängnis geschah was Interessantes. Sie lobten Gott mit Gesang. Nachdem sie viele Schläge erhalten haben, sind sie ins Gefängnis geworfen worden. Und nur so nebenbei, ihr Lieben, kleiner Exkurs, die Schmerzen, die der Paulus hatte und die Verwundungen zum Teil, die haben medizinisch gesehen, sagte jemand, also anhand dieser hygienischen Umstände, die es damals gab und so, haben manche diese Verwundungen fast ein Jahr gebraucht, dass sie wieder verheilen. Wenn der da im Kerker lag, das war nicht so wie bei uns, denn wenn du dann ins Knast mal gehst, das ist ja fast bombig, ey. Das sagst du ja, der will ja auch mal Weihnachten feiern. Das, was da lag, okay, das ist ein bisschen sehr salopp und flapsig gesagt, ne? Natürlich will ich kein Weihnachten im Gefängnis feiern. Aber im Verhältnis zu dem, was da geschah, und dann habe ich Leute von Gefährdenhilfe gehört, die in der Mongolei waren in Gefängnissen. Die Türen, die gingen gar nicht mehr auf. Da waren nicht schöne Toiletten drin und. Die lagen in ihrem eigenen Kot, Leute. In ihrem eigenen Urin. Da waren die Ratten. So sah das aus. Und in dem lag der Apostel Paulus mit dem Silas zusammen. Und dann lagen die da im Gefängnis und die Füße noch im Stock und preisen Gott plötzlich. Das ist diese lebendige Hoffnung, von der du Paulus schrieb, dass du nicht erklären kannst. Kannst du nicht erklären. Mir hat aus euren Kreisen, ihr Lieben, so aus den lutherischen Kreisen, aus der Sowjetunion, hat mir eine alte Frau im Remstal das erzählt. Die ist 78 Jahre alt gewesen, als sie mir das erzählt hat. Ihre Schwester wurde verschleppt, ihr Schwager wurde verschleppt, ihr Mann wurde verschleppt vom Stalinismus und sie blieb als Einzige übrig. Dann hat sie ihre 6 Kinder großgezogen, ihre 5 Kinder von ihrer Schwester und sie war dann noch die beglaubigte Totengräberin dieses Dorfes plötzlich. Eine zierliche Frau. Und dann hat sie ihr Leben da gelebt und ihre Kinder irgendwie durchgebracht und hat immer an Jesus festgehalten. Und dann kam sie später mit ihrem Alter 78 nach Deutschland, wollte ihre Tochter besuchen, hat ein Gefäß im Gehirn geplatzt, Wasser auf die Lunge bekommen, ein Leben, eine Katastrophe. Die Frau hat mir erzählt, was geschah in der Sowjetunion damals. Sie musste die Leichen manchmal in das Grab reinziehen, in dem sie dann stand und hat es ausgeschaufelt. Und dann sind die auf sie draufgefallen und als sie mir das alles erzählt hat, da habe ich gedacht, Leute, ich verstehe gar nichts vom Glauben. Und dann steht das Frauchen vor mir und ich schaue jetzt die Blumen so an, weil sie war vielleicht so groß gewesen. Und guckt mich an mit Tränen in den Augen, sie ist jetzt schon beim Herrn und schaut mich an und sagt, Herr Spindler, ich habe nie was Gutes gehabt im Leben. Kein Deichmannschuhe. Keine Ikea, boah, das gibt es doch gar nicht. Keine Schnäppchen, kein Mobile und was weiß ich, alles noch. Das hat sie alles nicht gesagt, aber das packe ich da alles mit rein. Für das, was ich finde gut ist, wisst ihr, Sommerschlussverkauf, toller Urlaub. Natürlich darf es nicht regnen, weil ich will einen Urlaub haben, ich will braun werden. Skifahren und dies und dies und dies. Hat ihn nie alles erlebt, aber was die Frau erlebt hat, ist, der Herr Jesus, Herr Spindler, der hat mich nie verlassen. Der hat mich nie verlassen. Das ist eine Aussage. Deswegen ist es so wichtig für euch, ihr Lieben, dass ihr eure Alten, fragt sie mal, fragt mal eure Alten. Fragt sie mal. Und den älteren Geschwistern würde ich sagen, ihr Lieben, zieht euch nicht zurück. Erzählt die großen Taten Gottes in eurem Leben. Erzählt die lebendige Hoffnung. Erzählt von dem, der die lebendige Hoffnung ist. Lasst uns nicht an irgendwas festhalten in dieser Welt, außer an Christus. Und es sagt der Apostel Paulus, ich will nichts anderes unter euch wissen als Christus und den gekreuzigt. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Leben. Das ist unsere Gerechtigkeit. Das ist unsere Freude. Und das hat der Paulus erlebt. Und deswegen, wisst ihr, das all diese Dinge, das hat ihn so existenziell ergriffen, diese Botschaft von Christus, dass er sagte, alles andere ist alles Larifari, Kehricht, Kot gegen die Größe Christi. Deswegen hing er da in den Stock und sang mit seinem Silas da vor sich hin und hat Gott gepriesen in seiner Krise, seinem Schmerzen. Und dann steht da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln alle wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Wir müssen uns nicht davon stehlen, Kerkermeister. Siehst du, brauchen wir nicht. Weil wir haben einen größeren Richter. Es ist nicht der Kaiser von Rom oder sonst wer. Unser Richter ist der Pantokrator. Nicht der Imperator, den ein bisschen ein irdisches Imperium gehört, sondern der Pantokrator, den der Allherrscher, dem alles gehört. Der lebendige Gott. Deswegen müssen wir uns nicht davon stehlen. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder, und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Vertrauen, dass er rettet, Kerkermeister. Vertrauen der Wirklichkeit und Wirksamkeit seines Todes und seiner Auferstehung. Und Vertrauen, dass sein Blut reicht für die Vergebung aller Schuld. Das ist alles, was du tun musst, Kerkermeister. Rettung aus der größten Krise. Manchmal gebraucht Gott solche Erschütterungen im Leben, ihr Lieben. Das musste ich den Mann sagen, mit dem ich gestern auch zusammensaß. Manchmal braucht Gott das, dass er Menschen so... Und manchmal spricht er ganz leicht ins Herz. Weil in dem gleichen Kapitel ist die Lydia noch. Da spricht Gott einfach ins Herz. Der Paulus brüllt die nicht an und haut ihr eine rein und sagt: Wach doch mal auf jetzt, Mensch! Nee, da steht, Paulus spricht und der Herr öffnete ihr das Herz und ließ sie verstehen. Und das Leben von dem Kerkermeister, das war so ein harter Typ. Das war ein raffer Soldat, ihr Lieben. Der hat unglaublich viel erlebt. Das war ein kampferprobter Soldat gewesen. Und nur die sind Kerkermeister geworden dann. Die sich dann zur Ruhe gesetzt haben, das waren richtige Veteranen gewesen. Und Gott weiß genau, wie er so Menschen packen muss. Und der war gewohnt, Brot und Spiele, hart muss es sein. Zorn reißen, Flüche sprechen. Vor seinen Feinden noch ausspucken und das Schwert noch einfach reinrammen. Bam! Zur Ehre des Kaisers. So ein Typ war das, der Kerkermeister. Es war nicht so einer, der ein bisschen, naja, war Schlüssel umhängen hatte und sein Kaffeetässchen spazieren geführt hat. Nee, nee. Er war ein Knallharter. Und dann kommt dieses Erdbeben, und dieses Erdbeben, wisst ihr, das bedroht seine ganze Existenz. Das ist echt eine Krise, weil die Leute, denkt er, die hauen alle ab, weil ich würde es ja auch nicht anders tun, würde sich gedacht haben. Dann werden es die wohl auch so machen. Und das bedeutet, dass die Gefangenen weg sind, ich habe meine Ehre verloren. Und die Ehre für einen römischen Soldaten, ihr Lieben, das war das Höchste, was es gab. Ich wünschte mir, wir Christen hätten manchmal ein bisschen mehr Ehre. Als Streiter Christi, so wie es der Apostel Paulus sagt. Und ich wünschte es nicht bloß für euch, ich wünschte es für mich. Ein bisschen mehr Ehre. Hinstehen. Ja, das ist es. Und es ist das Größte, was es gibt im Leben. Und es gibt nichts Größeres. Und Sie können mir erzählen, was Sie wollen. Es gibt nichts Größeres, außer Jesus Christus. Was auch immer kommen mag. Und so einer war das. Der hat seinen Wert verloren, seine Sicherheit, sein Ansehen und seine Hoffnung. Weil alles war in diesem Kerkermeisterberuf drin verbunden, ihr Lieben. Das war alles. Das hat sein ganzes Leben durchgeschüttelt. Und daran hing sein Wohl und Wehe, und er musste das eigentlich lernen, was der Psalmist dann sagt, dass es in Psalm 49 steht: Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen, oder? Geht es? Nee, geht nicht. Sigmund Freud sagte zu einer Frau, der große Vater der Psychoanalyse, hätte selbst jemanden gebraucht, der ihm Psychoanalyse schenkt. Der sagte mal zu einer Frau, die bei ihm war und versuchte, ihre Probleme zu lösen, sagte: Bin ich Gott, dass ich ihnen ihre Schuld vergeben kann? Das ist das Problem. Und von dem spricht der Psalmist. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Du kannst deine Seele nicht auslösen. Egal, was du auch immer hast und immer liefern kannst in dieser Welt und wie viele Kartons, Bücher du auch noch mit dir rumschleppst. Deswegen kauft weiter Bücher, ihr Lieben. Das ist nicht das Problem, okay? Solange sie eine gute Hilfe sind auf deinem Weg mit Jesus. Und manche führen dich auch hin zu Jesus. Aber ihr versteht vielleicht diesen Gedanken, das ganze Angelesene, das nützt dir nichts, wenn es nicht Leben ist. Ich kann die Theologie über das Blut von Jesus Christus, die kann ich mir von allen Theologen, kann ich mir die reinziehen. Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli und all die anderen Reformatoren. Und Menno Simons. Aber wenn das ich selbst nie verstanden habe, ihr Lieben, dann war es nichts. Das ist meine Krise. Weil dann verändert sich mein Leben auch und es wird nur ein Krampf. Es wird nur ein Krampf. Das ganze christliche Leben ein Krampf. Ich habe mich abgekrampft, am Sonntagmorgen zum Gottesdienst zu gehen. Ich habe mich abgekrampft, zur Gebetsstunde zu kommen, zur Bibelstunde zu kommen. Ich habe mich nur abgekrampft. Eigentlich wollte ich nie und nimmer dort sein. Und es war jetzt nicht bloß der geistliche Kampf, der sowieso normal ist, wenn du Jesus gehörst. Weil der Teufel will es nicht, dass du in der Gemeinschaft der Heiligen lebst, dass du Kraft gewinnst und Recht zur Rechtweisung erfährst und auch Ermutigung. Nee, sondern das, was ich jetzt meine mit diesem Krampf, ist, du schleppst dich nur von religiöser Übung zur nächsten religiösen Übung. Und da ist nichts dabei, von dem du sagen könntest, es macht mir einmal im Leben wirklich Freude im Herzen. Es ist nur eine Plage. Ist klar, weil die Seele nicht lebt. Das sind Werke des Fleisches. Und das Fleisch ist unendlich religiös. Das kannst du sehen, wenn du nach Indien gehst. Ich gehe nach Indien, ich sehe Hindu-Priester, ihr Lieben. Es gibt welche, die rammen sich so Fleischhägen durch den Körper und ziehen dann so kleine Götzentempel hinter sich her, einen ellenlangen Berg rauf. Und das Blut fließt. Und sie meinen, damit befriedigen sie ihre Götter. Ratten werden gefüttert. Und die Ratten, die gefüttert wurden, fressen hinterher kleine Kinder an, auf den Straßen. Aber die Ratten sind heilig. Und damit mache ich keine Religion jetzt schlecht, ihr Lieben. Ich möchte bloß sagen, das ist der Mensch, versteht ihr? So sind wir. Wir wollen irgendwas machen. Im Balkankrieg, die Waffen wurden gesegnet von den orthodoxen Priestern und von den katholischen Priestern wurden die Waffen gesegnet. Und dann sind die Christen aufeinander losgegangen. Und dann gegen die Muslime und die Muslime mit den Christen, mit den einen Christen gegen die anderen Christen und hin und her gechristet. Wisst ihr, Fleisch ist religiös. Und dann gehst du da hin und gibst ein bisschen Geld. Spendest ein bisschen was. Dass die Seele erlöst wird vielleicht. Das ist so der Gedanke, aber niemand kann seine Seele auslösen, ihr Lieben. Das kann nur der lebendige Gott selbst tun und das tut er durch das Blut von Jesus Christus. Das ist das Lösegeld. Und das musste dieser Mann erfahren, also es war eine Erschütterung von außen, boom, und dann so eine Erschütterung von innen. Was muss ich tun? Gute Frage. Das ist die Frage von einem guten religiösen Menschen. Jetzt muss ich doch irgendwas tun. Soll ich eine Kerze anzünden? Soll ich ein paar Lieder auswendig lernen? Einen Bibelspruch auswendig lernen? Was muss ich jetzt machen, ne? Das kenne ich so in meiner Religion, muss ich doch immer irgendwas machen. Muss ich mich jetzt auf die Straße stellen und Traktate verteilen? Was soll ich jetzt tun? Paulus, sag doch mal. Oder soll ich mir eine Harfe kaufen, ein bisschen tsching, 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 Gott hat euch alle lieb. Oder wie, was soll ich denn tun? Und der Paulus sagt zu ihm, nichts. Es geht nicht darum, dass du was tust, sondern es geht darum, dass du Gott was tun lässt in deinem Leben und dass du das annimmst, was Gott getan hat in deinem Leben und für dein Leben. Dass er Christus geopfert hat. Das ist alles, um was es geht. Es geht nicht darum, dass du was tust, sondern dass du Gott was tun lässt, dass du das annimmst, was er getan hat für dein Leben. Um deine Seele loszukaufen vom Tod, dir diese Herrlichkeit Gottes zurückzugeben, die du verloren hattest, durch den Sündenfall von Adam und Eva. Und dass du Gottes zulässt, dass er wieder Platz nimmt an deinem Leben, Raum gewinnt. Und dein Leben zu dem macht, wozu es eigentlich geschaffen hat, dass man in deinem Leben und durch dein Leben, durch deine Tränen, durch dein Lachen, durch dein Tanzen oder dein Humbeln die Herrlichkeit Gottes sehen kann. Wie mir diese Frau vor mir stand. Und ich sah die Herrlichkeit Jesu in ihren Augen, ihr Lieben. Ich sah die Herrlichkeit Jesu in ihren Augen. Und das sind Erlebnisse, die kann mir niemand nehmen. Und ich verstehe das immer besser, wenn ich solche Stellen lese. Ich verstehe das immer besser. Um die Herrlichkeit geht es. Es ist auch die Schönheit, von der Petrus dann später spricht, wenn er von den Frauen spricht. Ja, die Klunker, werf sie alle weg, gib sie mir. Okay, ich schaffe sie dann später weg, ins Pfandhaus oder so. Aber, okay, aber wisst ihr, darum geht es gar nicht. Jetzt mal einfach um das Äußere. Um das ging es ihnen auch gar nicht, dem Petrus. Aber um was der Welt immer geht, ist immer das Äußere. Es muss immer groß sein, es muss immer toll sein. Es muss. Und damit kann man sich so sehr drüber wegtäuschen, über das, um das, was es eigentlich wirklich geht. Es geht um die Schönheit Christi in deinem Leben. Die sich so widerspiegelt, ihr Lieben, wie es der Paulus schrieb im Galaterbrief, Kapitel 5, und da schreibt er von dieser Schönheit Jesu, und er nennt die Schönheit Jesu, nennen wir eben die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes, lesen wir mal so rein, des Wesens, die Wesenszüge Jesu aber sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Freundlichkeit, Güte, Treue. Nicht bis die Liebe aufhört, schwören wir uns Treue, sondern tatsächlich bis zum Tod. Weil Christus unser Mittelpunkt ist. Sanftmut. Deswegen wird von Jesus auch gesagt, man höre ihn nicht auf den Gassen rumschreien. Das hat er nicht nötig gehabt. Er muss die Dämonen auch nicht anschreien, dass sie ausfahren. Apostel Paulus hat auch nie einen Dämon angeschrien. Das war diese Präsenz von Christus, diese Herrlichkeit, die der Finsternis keinen Raum gelassen hat. Und die Finsternis muss weichen. Das ist dieses Leben, ihr Lieben, in Jesus Christus. Und so wird diese größte Krise, die der Mensch hat, und das ist die größte Krise der Menschheit. Albert Einstein sagte, zwei Dinge in der Welt sind unendlich. Und zwar die Dummheit des Menschen und das Universum. Wobei es sich beim Zweiten nicht so ganz sicher ist. Aber bei der Dummheit des Menschen ist es sich schon sicher, dass sie unendlich ist. Das ist irgendwie so das Wesen des Menschen, ihr Lieben. Der Mensch kann so viel machen, aber den, der alles für ihn gemacht hat, den will er gerne ablehnen. Ich will mir meine Welt selbst zusammenschustern. Ich saß mit einem Mann aus Berlin, mit einem Professor für Gehirnforschung, saß ich im Zug. Und der Mann sagte mir, er forscht in einem Bereich, er will herausfinden, warum fängt ein Frosch fliegen. Weil niemand hat dem Frosch jemals gelernt, Fliegen zu fangen. Ist auch interessant. Also finde ich zumindest. Nicht alle in dem Raum, aber ich. Und jetzt, der Mann sagt mir, der Frosch hat es nie von seinen Eltern gelernt und es gibt auch keine Fliegenfangschule. Also irgendwer muss es ihm gelernt haben und ich fragte ihn, haben Sie jemals die Komponente Gott mit ins Spiel gebracht? Ich sage, ja, nicht so sehr. Aber ich will nicht so sein, wie meine Kollegen, sagte er, dass ich mir die Tür Gott ganz zuschlage. Und dann habe ich Ihnen die Stelle, von der wir heute schon mal einen Vers hören, aus Römer Kapitel 1 vorgelesen. Dass man an dem, was geschaffen wurde, Gott erkennen kann, dass es einen Gott gibt. Nur, dass der Mensch in seiner Hybris, in seiner Überwesen, weil er alles weiß, sagen kann, nö, das war nicht Gott, also das war die Natur. Das ist nichts anderes. Hast du jemals gesehen, dass ein Baum zurückschlägt? Die Natur schlägt zurück. Habe ich noch nie gesehen. Und ich schaue immer Bäume an und warte drauf, bis mir einen zuschlägt. Hat noch nie zugeschlagen. Es ist Gott, der die Meere sogar über den Ufer treten lässt. Leute, es ist nicht die Natur. Es ist nicht die Natur. Es ist der, der die Natur in der Hand hält. Aber vor dem Namen hat man Angst. Warum? Weil ein anderer Forscher sagte, warum wollen wir denn das Leben unendlich machen? Das war ein Genforscher, der sagte im Fernsehen, ich sage Ihnen warum, wir haben alle Angst. Wir haben alle Angst vor der letzten Instanz. Wir wissen, da kommt noch was und vor dem haben wir Angst. Und das habe ich dem Mann im Zug gesagt und er sagte, das steht in der Bibel. Das habe ich aber nicht gewusst. Ich habe eine zu Hause, sagte von meiner Konfirmation und das hat er ernst gemeint. Und wenn ich zu Hause bin, lese ich die. Da drin steht alles, ihr Lieben. Da drin steht alles, was der Mensch wirklich braucht. Da drin steht der Weg raus aus der größten Krise. Apostel Paulus sagt es, diesen Kerkermeister, was du tun musst, ist, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Das reicht voll und ganz, vertraue ihm, vertraue, dass er rettet, Christus rettet dich. Vertraue der Wirklichkeit und der Wirksamkeit seines Todes sowie der Auferstehung. Und vertraue, dass sein Blut reicht für die Vergebung aller Schuld. Und das kannst du nur, wenn der Geist Gottes dein Leben anspricht. Und dann sage ich euch eins, ihr Lieben, heute Abend sind vielleicht zwei Gruppen da, die einen oder drei Gruppen. Die einen, die können das noch gar nicht. Du bist ebenso einer, der wie mein Freund, du trägst die Kartons so vor dir her, deine Religion, die schleppst du rum und die ist dermaßen schwer, die bringe ich zum Schwitzen und irgendwann sage ich, ich will nicht mehr. Kein Wunder, dann sag doch einfach mal, danke Jesus für das, was du getan hast für mein Leben. Du hast nicht meine Religion, du hast nicht Religion gebracht, du hast Leben gebracht. Und du hast meine Schuld ans Kreuz getragen, so dass ich nicht mehr mich abplagen muss mit einer Religion, die ich herumtrage. Und mit meiner Schuld, die ich herumtragen muss. Wie sie auch immer sein mag. Dann gibt es eine zweite Gruppe hier heute Abend, ihr Lieben. Die Herrlichkeit Gottes ist da in deinem Leben, aber du lässt dir keinen Platz. Das ist die Gruppe, die so lebt, wie es der Apostel Paulus sagt in Epheser 4, sagt, dämpf den Heiligen Geist nicht. Lass ihn doch Raum, dein Leben gehört dir nicht mehr. Das will ich dir nur noch mal sagen heute Abend. Seit dem Tag deiner Wiedergeburt gehört dir dein Leben nicht mehr. Das ist nicht dein Leben. Du hast kein Recht darauf. Weil es Jesus erkauft hat durch sein Blut. Du bist sein Eigentum. Ich bin sein Eigentum. Was will er mit seinem Eigentum machen, ihr Lieben? Er will diese Sanftmut, Freundlichkeit, Friede, Freude, Gerechtigkeit. Das will er leben. Durch unsere Taten, durch unseren Mund, durch das, was wir denken. Das will er leben, ihr Lieben. Und das ist auch eine Krise. Du befindest dich auch in einer Krise, wenn du das zurückdrängst. Weißt du warum? Weil dir das dann zu eng wird, dieses Leben in Jesus. Das mieft dich selbst an. Und es wird so mief für die anderen. Weil andere sagen, so will ich nicht leben. Oh, Spitze, das ist ein christliches Leben. Boah. Aber das möchte ich aber auch, du. Dass es nur eine Plage ist. Und dann gibt es in dem Raum Menschen, die leben genau das, was die alte Frau gelebt hat. Dein Leben ist nichts Großes unter Umständen. Vielleicht ist es auch was Großes. Aber dein Herz, das gehört einfach Christus. Das gehört Jesus. Und du hast heute Abend nur eine Sehnsucht. Jesus, erfüllt es mehr und mehr. Freu dich dran. Preis Gott drüber. Und preist Gott, ihr Lieben, für solche Menschen unter euch. Macht's ihnen nicht noch madig, sondern preist Gott drüber. Und geh weiter und du, der du so ein Herz hast, bete für diejenigen, von denen du spürst, es ist langsam kalt geworden. Und heute Abend kann eine Chance sein, dass du sagst, zu was für eine Gruppe du auch immer gehörst, heute Abend, Herr Jesus. Ich bin bei der ersten Gruppe dabei. Ich trage diese Kartons so spazieren. Und ich wünschte mir, das wäre Wahrheit in meinem Leben, was in all den Büchern drin steht. Ich wünschte mir, Vergebung zu finden. Ich wünschte mir, deine Präsenz zu erleben. Lass es zu heute Abend. Was muss ich denn tun? Nichts. Was du tun musst, ist, sag heute Abend, danke Jesus, du bist für mich gestorben. Danke Jesus, du hast dein Blut für mich vergossen. Danke Jesus, du lebst und du willst, dass ich auch lebe. Danke Jesus für die Vergebung meiner Schuld. Und du, der du sitzt, mit dem Geist ins hinterste Eck deines Lebens gedrängt. Der Apostel Paulus sagt, leg das Alte ab, Leute, und zieh das Neue an. Das Alte zerstört dich nur, das zerstört dich nur. Und du bist nicht geschaffen, als eine Funzel in dieser Welt zu leben. Und du bist auch nicht geschaffen, als so eine fade Suppe in dieser Welt zu leben. Jesus Christus sagt, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht der Welt. Dafür bist du geschaffen. Das ist deine Bestimmung, das ist meine Bestimmung. Und wenn ich diese Bestimmung nicht lebe, Leute, das ist Sünde, Zielverfehlung. Und du bekennst heute Abend deine Schuld vor Jesus, deine Oberflächlichkeit. Bekenn das vor Jesus und dank ihm dafür, dass er dir schon längst vergeben hat. Und dank ihm dafür, dass er diesen Platz einnehmen kann und will. Und sag Jesus, das will ich. Das will ich. Ist auch eine willentliche Entscheidung. Ist nicht suggeriert, willentlich. Das will ich. Das will ich, Christus. Und ich habe euch das heute Morgen gesagt und damit schließe ich. Das muss ich jeden Morgen oft sagen, ihr Lieben. Das will ich, Jesus. Ich will das. Weil sonst bin ich so kalt. Ich bin einer von denen du heute erzählt hast, dein Chef. Oder der die Gruppe da geleitet hat. So einer bin ich auch. Die Schwächeren immer fertig machen. Habe ich mich wiedergefunden. Genauso. Drücken, 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 drücken. Und noch Spaß dran zu haben, das ist unglaublich. So eine bin ich auch, genau so. Und das hat mir Jesus so oft schon aufgezeigt. Und ich habe so Mitarbeiter um mich herum, die sind solche schwachen Menschen. Und Jesus lehrt mich da sehr viel dran, ihr Lieben. Er lehrt mich, wer ich wirklich bin. Heinz, das bist du, ohne mich. Und das will ich aus dir machen. Ich will aus dir einen Menschen machen, durch den meine Liebe und meine aufbauende, ermutigende Art spricht. Das will ich machen aus deinem Leben, Heinz. Ist das was? Das ist doch was. Das ist doch aufbauend. Und wenn ich das tue morgens, ihr Lieben, dann gehe ich schon ganz anders mit meiner Frau um. Ich gehe anders mit meinen Kindern um. Ich gehe anders mit meinen Mitarbeitern um. Wenn ich das bewusst zu Jesus sage. Rette mich von mir selbst. Und füll diesen Raum aus mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Wahrheit, mit deinem Wesen. Und das ist das, was diese Welt braucht. Das Wesen Jesu, ihr Lieben. Nicht noch mehr Klugredner. Mehr Sanftmut, mehr Demut, mehr Heiligkeit, mehr Reinheit, mehr Weisheit, Wahrhaftigkeit, mehr Jesus. Das geschieht durch seine Jesus-Menschen, wie es der Windisch-Chefbuch immer sagt. Das gefällt mir. Jesus, Leute. Und das sollen wir sein. Und möge Gott es schenken. Möge Gott es schenken. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und einladen hinterher zum Gebet auch und zum Gespräch. Und es werden oben gibt es zwei Räume, da hängen zwei S dran. Seelsorge und da auf jeden Fall in einem werde ich sein und damit man nicht so lange suchen muss, im linken, wenn man vor den Räumen steht, dass man und wenn jemand sagt, ich muss da wirklich was klären jetzt heute Abend, dann lade ich euch ein, einfach zu kommen auch, einfach so mit Mitarbeitern zu sprechen oder einfach zu Jesus zu rufen, wie auch immer, und er hört. Er hört. Er hört. weil er treu ist und liebt. Herr Jesus, dafür danke ich dir. Für deine Liebe, für deine Treue, für diese Wahrhaftigkeit, die in dir ist, deine Heiligkeit, deine Majestät, deine Sanftmut und deine Reinheit. Ich danke dir für ein Wesen, das uns so fremd ist, aber für das wir eigentlich geschaffen wurden. Für diese Herrlichkeit Gottes, so wie Adam und Eva das hatten in ihrem Leben, diese uneingeschränkte Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und Herr, du weißt, wie die Widrigkeiten oft in dieser Welt auch, die Oberflächlichkeit in dieser Welt, unsere eigenen Herzen, die manchmal so hin und her gerissen sind, uns das manchmal vergälen, in dieser Herrlichkeit zu leben. Herr, erbarme dich heute Abend durch deinen Heiligen Geist und schenk Freiheit, wie du es beim Kerkermeister getan hast, der plötzlich leben durfte, aufatmen durfte und ein ganz anderes Ziel im Leben hatte, als das Leben von Menschen kaputt zu machen, sondern plötzlich das Ziel hatte, das Leben von Menschen aufzubauen, weil er den Geist dessen in sich trug, der Leben schenkt und nicht Leben zerstört. Und dafür danke ich dir, Herr Jesus Christus, dass du uns sagst, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und du bist gekommen, um Leben die Fülle zu geben. Und so wollen wir leben, Herr, in dieser Welt, mit dieser Fülle in unseren Herzen. Befreie uns von uns selbst, Herr, von unseren Lügen, von unserer Selbstverliebtheit. Öffne uns die Augen für die Herrlichkeit des Vaters, für deine Majestät selbst. Wenn du es nicht tust, wir können es nicht tun. So wollen wir uns unter deine Hand demütigen, weil dein Wort sagt, wer sich demütigt, den wirst du erhöhen. Und das wollen wir tun heute Abend, Herr. Wir brauchen es. Wir bekennen, dass wir von uns aus nichts können. Wir brauchen dein Handeln in unserem Leben. Und bewahre die Herzen unter uns, die so erfüllt sind von dieser Schönheit, von dieser Klarheit des lebendigen Gottes. Bewahre sie, Herr. Und setze in diese Welt und in diese Gemeinde zum Segen und lasse Frucht bringen, vielfache Frucht. Amen.